Lerne die Regeln wie ein Profi, damit du sie wie ein Künstler brechen kannst. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat von eben, das war vom Pablo Picasso, von dem weltberühmten Künstler. Und Maxe, du hast das Zitat ausgesucht. Und ich glaube, das Zitat ist irgendwie Thema der Folge. Und deswegen erklär mir mal, warum muss man die Regeln denn erst lernen, bevor man sie brechen kann?
Also das klingt jetzt so hart, dass das jetzt das Thema der Folge ist. Es geht tatsächlich um eine Schreibregel, die jetzt aber gar nicht so hart ist. Also so von wegen so, du musst XY machen, damit du Z erreichst, da kriegt ihr gleich alles mit. Das ist jetzt ein bisschen, es fliegt jetzt so ein bisschen im Raum rum, wir kümmern uns drum. Die Regeln lernen, also auch die Schreibregeln. Nur weil wir alle schreiben können, kann nicht jeder schreiben. Und es wird immer gerne angenommen, man müsse die Regeln ja auch brechen dürfen und können. Was vollkommen richtig ist, aber man muss sie davor halt gelernt haben. Sie hat die Regeln zu brechen, bevor man die Regel kennt, das ist halt keine Abkürzung, weil da steckt keine Intention dahinter. Ne? Keine Ahnung, Show, Don't Tell. Du kannst Tell benutzen als Stilmittel, wenn du verstanden hast, wie es funktioniert, aber du kannst nicht Tell benutzen, wenn du nicht weißt, wie Show funktioniert, weil du halt schon immer im Tell schreibst und dich nicht damit beschäftigen willst und sagst, ja, man muss ja die Regeln brechen können.
Ja. Dazu fällt mir ein Bild aus dem Sport ein. Also es passt nicht ganz, aber es ist ungefähr so beim Fußball. Übersteiger kennst du ja, ne? Übersteiger ja. Soll antäuschen, der soll den Richtungswechsel antäuschen. Und jetzt kennt aber zum Beispiel dein Gegenspieler Übersteiger nicht, ne? Weiß nicht, wofür der Trick ist. Dann geht die Finte auch nicht auf, weil er dich dann anschaut, ne? Und gar nicht auf dich hereinfällt. So ungefähr kann man es vielleicht sehen.
Ja. Ja. Ich finde halt beim Schreiben veräppelt man sich damit selbst ein bisschen. Es hilft ja immer, die Regeln zu kennen, weil du dich dann viel bewusster entscheiden kannst, wende ich die jetzt an, biege ich sie oder breche ich sie, weil du damit viel mehr Möglichkeiten hast. Du hast dann auf einmal so eine Weggabelung, die halt in drei Richtungen geht oder vielleicht sogar in mehrere Richtungen. Und wenn du halt nicht weißt, wie die Regel funktioniert, dann machst du halt irgendwie. Und es kann funktionieren, aber viel eher wird es nicht funktionieren, weil da keine Intention dahinter steht. Und das fällt auf. Das ist wie beim, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Kochen. Habe ich vielleicht sogar schon im Verlauf der letzten 4 Jahre gemacht.
Ja, zweimal, ja.
Ja, du kannst halt irgendwelche Zutaten zusammenwerfen und am Ende kommt vielleicht was Leckeres bei raus. Oder du machst halt irgendwas, was überhaupt nicht schmeckt. Aber wenn du nicht weißt, welche Zutaten miteinander gut schmecken oder wie du würzen musst oder so, dann wird viel eher eine Lumumpe bei rauskommen als irgendwas Leckeres. Und zu wissen, was man tut, ist ein verdammt gutes Gefühl.
Mhm. Ich habe hier einen Satz stehen, den lese ich mal vor. Und zwar, schreibe, was nur du schreiben kannst. Maxe, was bedeutet das?
Also um diese Aussage geht, du hast mir jetzt ein bisschen in die Parade gefallen, weil ich das vorlesen wollte. Wollte vorher sagen, Martin, pack da noch so irgendwie so einen Halt drauf, damit das so besonders klingt.
Ich kann hier bei mir einen draufpacken. Ja. Ja. Vielleicht dann hören die Leute, ihr habt den Halt jetzt dann schon gehört. Ja.
Also in dieser Folge geht es um die Regel, in Anführungszeichen, schreibe, was nur du schreiben kannst. Und das ist jetzt keine feste Regel, das ist auch keine Regel, die ich so, also es gibt bestimmt ganz viele Leute, die das schon gesagt haben, aber es gibt niemanden, oder ich habe noch nichts darüber gefunden, wo man wirklich mal in diese Regel, also schreibe, was nur du kannst, wirklich mal reindeift, das werden wir heute machen, was das eigentlich bedeutet, was für Vorteile hat das und was ist damit überhaupt gemeint. Es gibt viele Schreibregeln, und wie wir eben gesagt haben, man muss die Regeln kennen, um sie brechen zu können. Es gibt viele Regeln, aber es gibt wenige Dogmen. Also es gibt wenig, wo man sagen muss, du musst es beim Schreiben so und so machen, weil sonst ist Kacke. Also was mir zum Beispiel einfiele, du musst wörtliche Rede in Anführungszeichen setzen und du musst immer einen Absatz machen zwischen wörtlicher Rede, wenn der Sprecher wechselt. Ne, sowas, selbst dafür gibt es wahrscheinlich Ausnahmen. Und deswegen sprechen wir heute über diese Regel, weil die sehr, sehr weich und schwammig ist und ihr werdet jetzt vielleicht noch Fragezeichen über dem Kopf haben, aber die werden wir jetzt dann im Verlauf der nächsten, ich sag jetzt mal ungefähr 60 Minuten auflösen.
Wir gehen einen Schritt weiter. Wir nehmen diese Aussage her und schauen, auf was die sich alles beziehen kann, weil das ist nicht wenig. Ja. Und zwar bezieht sich diese Aussage, beziehungsweise kann sie angewendet werden auf den Plot, auf Charaktere, auf eure Welt, aus einer Mischung daraus und das Wissen der schreibenden Person, ne? Weil vielleicht, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber schreibt ihr ja biografisch etc. und habt Dinge erlebt, von denen anderen nicht mal träumen. Und das könnt ihr dann auch nur ihr schreiben.
Das ist zum Beispiel eine Interpretation dieses Satzes. Ich habe mir heute auch die große Tasse, also ich habe immer Wasser, ne, zum, und das ist, vielleicht bin ich auch nur ein sehr kleiner Mann und das ist eine normal große Tasse, aber ich glaube, das ist irgendwie 0,7 oder so.
Trinkst du Wasser aus der Tasse?
Ich finde das auch seltsam.
Mega seltsam. Man darf nur warme Getränke aus Tassen trinken. Ja.
Das fühlt sich auch komisch an, aus einer Tasse Wasser zu trinken. Tee ist vollkommen in Ordnung. Ist ja auch eine klare Flüssigkeit meistens. Hm. Aber Wasser aus einer Tasse finde ich auch ganz komisch. Aber ich denke mir, ein Glas finde ich irgendwie doof. Und eine Tasse hat, das ist halt so ein Becher, ne? Den kann ich nicht einfach so umhauen aus Versehen. Und außerdem sind auf Tassen meistens coole Motive drauf und deswegen nehme ich immer unterschiedliche Motive. Neulich habe ich einen Podcast aufgenommen, vielleicht wissen das einige da draußen, für GameStar Tech, wir haben den Tech Talk und da habe ich mir auch gedacht, ich nehme heute mal die JoJo-Tasse und habe dann immer so provokant draus getrunken, wo ich dachte, die sollen nur wissen, worauf ich stehe. Deswegen nehme ich gerne Tassen und trinke da draus.
Wenn es auch nur Wasser ist.
Ja, und ich stehe ja total auf Sprudelwasser, aber ich will nicht hier lauthals ins Mikrofon rülpsen, deswegen nur Leitungswasser.
Aber damit euch da draußen in Zukunft niemand mehr das Wasser reichen kann, um den Übergang wieder zur Folge zu finden, erzählen wir euch, was es für Vorteile hat, wenn man sich an die Regeln hält. Max, da gibt es Vorteile. Beziehungsweise es an diese Regel, an diese, die wir euch heute vorstellen, ganz wichtig.
Es gibt ganz viele Vorteile. Zuerst mal müssen wir erklären, was bedeutet das im Prinzip? Also man kann die Aussage schon so nehmen, wie sie da steht. Schreibe, was nur du schreiben kannst, denn das macht die Geschichte einzigartig. Du hast es eben schon anhand der Biografie als Beispiel genannt. Vielleicht hat jemand irgendwas erlebt und hat zum Beispiel, keine Ahnung, jemand hat Arnold Schwarzenegger am Münchner Hauptbahnhof getroffen und hat mit dem ein Bier getrunken und ist dann mit ihm Tandem gefahren bis zum Stachus und dann hat Arnold Schwarzenegger einen Monster Truck angehoben, weil er so stark ist. Und das sind so Sachen, die kann nur eine Person schreiben, die das erlebt hat. Und das ist eine Interpretation. Also es bezieht sich auf das, was der Autor oder die Autorin tatsächlich kann oder weiß, so eine Art von Spezialwissen oder Erfahrung. Da gehen wir später noch drauf ein, dediziert. Es verbirgt sich darunter aber tatsächlich noch mehr, weil diese Aussage kann im Prinzip auf alles bezogen werden, was in eurem Skript oder in eurem Buch drinsteht. Also Plot, Charaktere, Welt, vor allem die Mischung ist wichtig, da kommen wir später drauf zu sprechen. Das ist wahrscheinlich der größte Faktor oder der geilste Faktor, ich sag's mal so salopp, wo am Ende dann was Besonderes bei rauskommt. Und das ist im Prinzip so, worauf sich diese Regel beziehen kann. Du hast eben nach den Vorteilen gefragt. Man macht sich einfach automatisch einzigartig, ne? Wie jetzt das Beispiel mit der Biografie. Das kann nur eine Person erzählen. Ich habe hier im Skript als Extrembeispiel stehen, ein Provinzkrimi, der sich auf einmal um einen außerirdischen Täter dreht. Das alleine klingt ja schon besonders genug, ne? Man kennt diese Provinzkrimis hier, der Eberhofer und so weiter, wo es sehr auf dieses, wie soll ich sagen, was ist denn das? Oberbayerisch, Niederbayerisch?
Bayerisch, irgendwas da, ja.
Halt sehr, sehr bayerisch, was natürlich auch so einen sehr eigenen Charakter hat. Aber wenn du da jetzt auf einmal einen Außerirdischen reinpackst, dann hat das ja was völlig abgedreht ist. Ich nehme jetzt bewusst dieses Extrembeispiel. Wir ordnen das später noch ein für euch. Also die Tatwaffe könnte dann zum Beispiel ein Strahlenspeier sein, der die Opfer zu Klumpatsch macht. Oder hinterlässt dieser Außerirdische vielleicht Kornkreise? Oder will der Außerirdische die dreckigen Socken seiner Opfer haben, weil sie Treibstoff für sein Raumschiff sind? Das sind so Sachen, die kannst du nur machen, wenn du einen Außerirdischen als Täter hast.
Da fällt mir ein Film ein, aus England, hier, ich weiß nicht, wie er heißt, wo, da spielt auch der Martin Freeman mit, und die von dieser Polizeikomödie, die machen so eine Kneipentour.
Ja, da war ich,
World's End. Ja, genau. Und am Ende stellt sich heraus, dass auch die Bösen quasi die Aliens sind, aber eigentlich sind sie gar nicht die Bösen, sondern beschützen nur die Menschen vor sich selbst.
Ja.
Daran musste ich gerade denken, aber ja, das ist auch ein sehr extremes Beispiel, wo plötzlich Aliens sich unter die Leute gemischt haben. Da wird dann halt nicht ermittelt, aber ja, hatte ich so jetzt im Kopf.
Ja, das stimmt schon. Spielt auch in der Provinz in Großbritannien, und es kommen Aliens dazu, und das sorgt halt für eine ganz skurrile Mischung, für eine unterhaltsame Mischung, und damit macht man sich halt automatisch einzigartig. Das ist jetzt kein eingefahrenes Genre, irgendwie Provinz-Sci-Fi oder so, oder Lokal-Sci-Fi, sondern man hat automatisch was Neues geschaffen, was dann aber auch wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Da kommen wir später dann noch drauf zu sprechen im Detail. Ein weiterer Vorteil ist, man schützt sich automatisch viel leichter vor Klischees. Also wenn man mit einer Mischung in einer Geschichte reingeht, dann macht man ja automatisch schon weniger das, was andere haben. Also sag mir mal, du hast doch Krimis gelesen, was sind denn so Krimi-Klischees, wo du die Augen rollst, wo du findest, ja komm, habe ich jetzt schon 100.000 Mal gelesen?
Sieht man jetzt in der Moderne zum Glück nicht mehr so oft, aber es war der Gärtner. Mhm. Ein uraltes Krimi-Klischee, oder es war der Butler. Genau. Ja, da ist dein Beispiel.
Und das sind halt so Sachen, wenn du halt viele Krimis gelesen hast, also oder ich, der jetzt nicht total auf Krimis abfährt, selbst ich kenne diese Klischees. Hast du jetzt aber in dem Provinzkrimi den Außerirdischen, der die Socken klaut, dann hast du vielleicht auf einmal ganz viele Leute, die keine Socken mehr haben, was wiederum eine ganz eigene skurrile Situation oder Situationen ergeben kann, die niemand anders nachmachen kann. Weil diese Kombination aus Provinz und Alien, das Socken klaut, die gibt es vermutlich schon irgendwo da draußen, aber die ist nicht weit verbreitet. Und dadurch schützt man sich selbst vor Klischees.
Ja, das finde ich cool, wenn man immer den Sachen was Neues dazu gibt. Bleiben wir mal bei dem World's End, weil es fängt ja an als Kneipenabenteuer, ne? Fünf Dudes oder wie viele das sind, ziehen los, und es ist witzig, aha, weil die sind schon älter. Und plötzlich wird einer draufgesetzt, und es ist was ganz anderes, als du vorher dachtest, dass es ist. Und genau so, wenn du, keine Ahnung, muss ja kein Alien sein, den man da hinzufügt, aber dann, keine Ahnung, mach ein Tier zum Täter oder so, und da kommst du nicht drauf. Halt einfach irgendwas hernehmen, was sehr unwahrscheinlich ist, ne? Und es halt wahrscheinlich machen.
Das funktioniert nicht nur mit Extrembeispielen. Also wir kommen auch gleich noch auf andere Beispiele zu sprechen, aber was mir jetzt spontan einfällt, da haben wir auch schon eine Rezi drüber gemacht, ist More Than a Doll, wo es um ein junges Pärchen geht. Sie macht Cosplay und er ist ein traditioneller Puppenmacher, ein japanischer. Und das ergibt auf einmal eine Mischung, weil du da dieses Cosplay hast, so dieses Popkulturelle und das Traditionelle von ihm. Und sie finden dann zusammen, indem er ihr Kleider schneidert. Das ergibt einfach so eine Mischung, die du sonst nirgends hast, weil es geht um Cosplay, es geht um Puppenmachen, es geht um Schneidern. Und das in der Summe macht diese Geschichte einzigartig. Und das ist jetzt nichts, das sind jetzt keine Aliens oder sowas, sondern es sind da einfach die Themen, die miteinander vermischt werden, die nicht so leicht nachzumachen sind, wenn man jetzt nicht explizit diese Geschichte nachmachen will.
Und wenn man Geschichten nachmacht, dann läuft man ja auch nur auf ausgetretenen Pfaden herum, ne? Und denkt sich so, böse gesagt, nichts Neues aus.
Ja, was im Grunde genommen okay ist, weil es gibt Zielgruppen, die wollen immer dasselbe, die wollen immer denselben The Fast and the Furious Actionfilm und die wollen nichts anderes. Aber man macht damit halt auch nichts Neues und es läuft sich irgendwann tot. Es gibt irgendwann die hunderttausendste CGI-Action-Kracher-Kanone oder das millionste Romance-Romantasy-Buch, wo es, keine Ahnung, sprechende Drachen gibt, you name it. Und man reproduziert halt.
Das finde ich ein bisschen interessant, das Leseverhalten, weil klar, ne, wieso nicht, man lässt sich halt berieseln von etwas, das man kennt und einem gefällt, aber bei mir ist es so, wenn ich ein Buch in die Hand nehme und es ist ein Thriller und ich merke, hatte ich hier irgendwie letzte Woche schon so in einem anderen Buch, dann verliere ich das Interesse. Ich bin, immer wenn ich ein neues Buch in die Hand nehme, will ich ein neues Highlight, ne? Will ich was Neues erfahren. Ich bin also das andere Extrem. Und finde es cool, wenn ich dann immer überrascht werde mit, ah, das habe ich so noch nicht gesehen. Hatte ich nämlich neulich bei einem Thriller, habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen, habe ich gelobt in einer Story, weil ich den richtig cool fand, weil da, das war ein Twist, den habe ich so nämlich noch nicht gesehen. Habe ich sehr gefeiert, der Thriller heißt Wenn sie wüsste. Kommt noch eine Rezi zu.
Willst du verraten, was das für ein Twist war, warum er dich überrascht
hat? Den kann ich auf keinen Fall verraten, weil sonst mache ich jedem hier den Spaß kaputt. Okay. Aber es ist wild und ich habe es in einem Film, habe ich schon mal sowas Ähnliches gesehen. Nicht denselben Twist, aber ähnlich. Und das war schon sehr geil beim Lesen, weil du dich die ganze Zeit fragst, was passiert hier eigentlich? Und dann erfährst du, wieso es passiert. Und das war, nee, dann hat die Autorin oder der Autor, ich glaube eine Autorin quasi, hier die ganze Zeit gewunken und dich abgelenkt und dann rechts quasi die eine gewatscht. Ja.
Das ist ein gutes Beispiel. Während du jetzt drüber gesprochen hast, kam mir tatsächlich ein Beispiel, weil ich bin da auch so wie du. Also ich brauche nicht die hundertste Variation dessen, was ich eigentlich schon mag. Also ich brauche jetzt nicht in meinem Fall ein zweites One Piece zum Beispiel, was mich total hypt, weil ich brauche das einfach nicht. Ich hab das ja schon gehabt und ich bin auch immer jemand, der nach was Neuem sucht. Und ich bin ja relativ spät in Manga und Anime eingestiegen, also keine Ahnung, so 2017, 2018. Und der Film, der mich damals so überzeugt hat, obwohl er generell so gut angenommen wurde und mir aber nicht gefallen hat, ist Conjuring. Und das ist handwerklich ein gut gemachter Horrorfilm, aber er ist halt einfach nicht überraschend. Er macht nichts Neues. Er macht halt immer genau noch das, was halt wenn man von einem Dämonen besessen ist, diese Dämonen-Horrorfilme und besessen sein, das finde ich eigentlich im Grunde genommen spannend und interessant und sehe das gerne, aber der hat mir halt nichts Neues gegeben. Und das war eben dieses so ein Fall von, ja, ich kriege genau das, was ich erwartet habe und es ist handwerklich gut und objektiv ist das gut, gut geschauspielert, gruselig, alles, passt alles, aber es ist halt irgendwie, es läuft in der geregelten Bahn. Und das ist eben genau das, was du eben gesagt hast. Ich möchte auch überrascht werden. Und wenn ich dann sehe, was der Autor oder die Autorin dann im Hintergrund gemacht hat, weil sie genau eben nicht wollte, dass sie das nächste Conjuring oder den nächsten Thriller macht, wenn ich dann halt sehe, wo sie abgebogen ist oder er abgebogen ist. Und das ist geil.
Dann gib doch mal ein paar sinnvolle Tipps, wie man die Regel auf seinen Plot, auf Charaktere und Welt anwenden kann.
Ja. Also wir sprechen jetzt erstmal drüber, wie man das quasi inhaltlich widerspiegeln kann. Und ich würde jetzt am liebsten, ich habe es tatsächlich beim Skriptschreiben auch erst so strukturiert und wäre am liebsten jetzt vorgegangen von, so wendest du es auf Plot an, so wendest du es auf Charaktere an, so wendest du es aufs Worldbuilding an. Aber ich habe festgestellt, dass das nicht funktioniert, weil dieses mach nur das, was du kannst oder was du schreiben kannst, das ist eine Mischung aus allem im Prinzip. Das lässt sich nicht so leicht auf eines runterbrechen, weil du die Sachen, die Zutaten quasi zusammenmischst. Und deswegen müssen wir jetzt hier so ein bisschen breiter an die Beispiele gehen. Ich habe mir zwei Beispiele aufgeschrieben. Ein drittes kriegen Martin und ich sicherlich auch noch zusammen. Und da versuchen wir das jetzt mal so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu sagen, was daran das Besondere ist und wo die Uniqueness, keine Ahnung, die Besonderheit halt herkommt. Das erste Beispiel ist tatsächlich eines von mir. Und zwar aus den Polis-Chroniken. Und ich schreibe gerade am vierten Band. Und Da geht es um eine, wie soll ich sagen, eine Art Robin Hood-artige Truppe. Das sind die Hauptfiguren. Und die brechen in das Büro eines der mächtigsten Männer in Polis ein. Und ich habe einen Grund gebraucht, warum dieser Mensch denn in Polis so wahnsinnig mächtig ist. Also der muss irgendeine Rolle erfüllen, irgendein Amt haben, dass der eben diese Macht angehäuft hat oder das Geld oder wie auch immer man das nennen will. Und die Polis-Chroniken spielen in einem im Ödland. Und natürlicherweise sind in einem Ödland manche Ressourcen knapp, zum Beispiel Wasser. Also war für mich logisch, Moment mal, der reiche Kerl ist einfach ein Wassermagnat. Also der ist dafür zuständig, dass das Wasser bei der Stadt verteilt wird und hat da so die Hand drauf, weil Wasser eine Ressource ist, die einfach selten vorkommt. Das würde jetzt zum Beispiel in unserer Welt nicht funktionieren, weil wir können den Wasserhahn aufdrehen und da kommt Wasser raus, wie in Deutschland. Aber in der Welt vom Ödland funktioniert das eben. Und schon habe ich hier einen Grund geschaffen, der nur in meiner Welt, beziehungsweise in einer Welt, die in einem Ödland spielt, funktioniert. Das ist jetzt ein ganz simples, einfaches Beispiel.
Wobei wir auch in unserer Welt eine Firma haben, wo einer sagte, Wasser ist es gibt kein Grundrecht auf Wasser oder so. Aber das ist ein anderes Thema und deswegen, wir nennen keine Namen. Ja.
Aber daran erkennt man schon, das ist jetzt was ganz Einfaches, womit ich jetzt schon zumindest diesen Grund, warum diese Hauptfiguren da einsteigen, unique gemacht habe. Ich meine, das hätte jetzt irgendwas anderes sein können. Keine Ahnung, was ist noch selten im Ödland? Martin, hilf mir.
Schon länger her, dass ich
generell irgendwo, wo es trocken ist, keine Ahnung.
Wo es trocken ist, was es da nicht gibt?
Saatgut oder irgendwie sowas. Das könnte alles sein. Ich habe mich halt für das Wasser entschieden. Und das alleine gibt diesem Anfang der Geschichte schon ein kleines Geschmäckle, weil das kann man nicht so ein, das können nur wenige Geschichten kopieren oder genauso machen. Und das kann sich natürlich auch im Großen dann kulminieren. Ich würde dann direkt zum nächsten Beispiel übergehen. Und zwar gibt es auf Netflix die Serie Castlevania und Castlevania Nocturne. Und wer die Videospiele kennt, es geht um Vampire und Vampirjäger. Und die Castlevania Nocturne-Serie spielt zur Zeit der Französischen Revolution. Und allein die Tatsache, dass man Französische Revolution, also wann waren das, 18. Jahrhundert, spätes 18. Jahrhundert, zusammen mit Vampiren bringt, ist an und für sich schon mal besonders, weil das hast du nicht oft. Also klar, man kennt diese aristokratischen Vampire und sowas, das ist so das klassische Bild eines Vampirs. Aber die Serie geht da einfach noch weiter, weil sie halt zu dieser Mischung aus diesen Freiheitskämpfern dieser Französischen Revolution eben auch noch so Sachen bringt wie Magie zum Beispiel oder andere Nachtkreaturen oder ja, halt einfach Sachen, die Castlevania ausmachen in einer Welt, wo es normalerweise nicht hingehört.
Also ich habe ja Castlevania, die erste Serie, Staffel 1 und 2 gesehen und ich fand es ultra geil. Also was Castlevania richtig geil macht, ist, dass es dir den Bösen vorstellt und dann dir erklärt, warum der Böse böse ist. Und dann denkst du dir, der Böse ist eigentlich gar nicht der Böse. Aber er macht dann halt böse Sachen und muss ausgeschaltet werden von einer Gruppe, die als die Guten vorgestellt wird. Und so gut, dass du auch die Guten nachvollziehen kannst. Und im Endeffekt willst du, dass beide Parteien gewinnen. Und das war richtig gut umgesetzt. Ich war mega Fan. Muss eigentlich unbedingt mal weitergucken.
Ja, also in der dritten und vierten Staffel zieht, also es ist die zweite Staffel von Castlevania, von der, nicht Castlevania Nocturne, das ist ja die neue Serie, sondern die alte Serie, die zweite Staffel, das sind 8 Folgen, die sind so tight und so gut geschrieben. Da ist keine Szene zu viel, keine Szene zu wenig. Und ab der dritten Staffel wird es dann so ein bisschen größer, es wird ein bisschen mehr aufgebläht, was ich jetzt nicht so schlimm fand, aber es ist nicht mehr ganz so tight, aber trotzdem immer noch wahnsinnig gut geschrieben und wahnsinnig gut animiert, aber das soll ein Thema eines anderen Tages sein. Genau, also wir haben in Castlevania Nocturne die Vampire in der Französischen Revolution und dazu kommt zum Beispiel auch noch eine Figur, die hat ägyptische Wurzeln, die ist ein Vampir und die ist schon ewig alt und dann mischen sie auf einmal dann noch so ägyptische Lore dazu, wo ich mir denke, okay, das ist ziemlich geil, weil wo hast du denn die Mischung aus Vampiren und französischer Revolution und auf einmal noch so ägyptische Gottheiten und Vampire in Ägypten vor, keine Ahnung, mehreren tausend Jahren und da fing das Ganze an, da sieht man dann, wie weit man das im Prinzip treiben kann. Die Möglichkeit, dass das auch während der französischen Revolution gespielt hat, hat der Serie auch die Möglichkeit gegeben, halt so real existierende historische Figuren einzubauen, wie zum Beispiel Maximilien de Robespierre oder wie heißt sie, Elisabeth Báthory, das war so eine ungarische Massenmörderin, die eine wichtige Rolle spielt und dann wird das einmal so zusammengeworfen und das kann natürlich auch viel zu viel werden, ne, wenn du alles in den Topf reinwirfst und dann kann das auch sehr überwältigend sein, aber wenn man da dem Ganzen einen Zug gibt und das alles sinnvoll miteinander verknüpft, hast du da ein Gericht am Ende, das keine andere Geschichte nachmachen kann.
Es gab vor vielen Jahren einen Film, ich glaube von Tim Burton, und ich und mein Bruder, wir hatten so eine Phase, da haben wir alle Tim Burton Filme quasi reingesuchtet und nachgeholt und der hieß, glaube ich, Abraham Lincoln Vampirjäger.
Ja.
Und also der Film war furchtbar, ne, muss man gleich weg sagen. Aber die Prämisse, ne, das war eben was Neues. Man hat quasi Vampire in so eine, nicht in die Moderne getragen, auch nicht ganz weit in die Vergangenheit, sondern so in so eine Mittelzeit, ne. Und wo man die Vampire dann halt mit Äxten bekämpfen musste. Und das fand ich schon cool. Das hat quasi mich so gereizt, mir zumindest den Film anzugucken. Über die Umsetzung wollen wir nicht sprechen, aber so diese, ne, man hat Vampire genommen, aber man hat sie halt mal woanders hingepackt. Und das hat es dann eben gleich neu gemacht und das war dann cool.
Es ist übrigens kein Film vom, wie heißt er?
Tim Burton?
Nein, das ist der Direktor. Echt? Ist der, oh Gott.
Was?
Timur Nuroachitovich Bekmambetov. Also ein Russe? Nee, ein kasachisch-russischer Filmproduzent. Mhm. Also es war kein Tim Burton.
Hey, ich dachte, der war von Tim Burton. Doch, Abraham Lincoln, Vampirjäger, Tim Burton.
Was? Ist der vielleicht Produzent gewesen oder so?
Produktion Tim Burton, genau. Ich dachte mir so, hey, erzähle ich hier Scheiße, das kann doch nicht sein. Ja aber gut, aber vielleicht wird...
Er hat nicht die Regie geführt.
Nee, stimmt. Vielleicht war er dann deswegen so komisch. Vielleicht wäre er andersrum besser gewesen, aber ja, genau.
Ja, also das ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, wo die Idee, also das ist jetzt natürlich, ich meine, der Titel verrät ja im Prinzip schon alles.
Ja.
Das kann auch sehr trashy enden. Wobei es gibt sicherlich Leute, die mögen den Film gerade, weil er genau das macht. Aber man kann damit spielen und wenn der Film tatsächlich, weiß ich nicht, gut gemacht war oder gut geschrieben war, keine Ahnung, wo da jetzt das Problem lag, warum du ihn nicht so toll fandest, dann hätte man daraus sicherlich mehr machen können. Aber Ideen, die erstmal vielleicht gar nicht zusammenpassen, kann man schon irgendwie zusammenbringen. Also ja, und kann sich dann was Eigenes basteln.
Ich glaube, der war dann halt einfach ein bisschen trashy. Der ist von 2012, ja. Also ist jetzt schon 13 Jahre her. Ich kann mich nicht mehr ganz so erinnern. Aber ich glaube, der war einfach ein bisschen trashy. Und wir haben im Skript noch stehen als ein weiteres Beispiel, dass wir One Piece rein freestylen können. Aber damit verschonen wir euch, weil ich habe mir ein anderes überlegt. Das haben wir schon mal erwähnt. Okay. Ich glaube, in einer Rezi und in einer Folge zum Thema Worldbuilding. Und ich würde es auch gerne hier wieder erwähnen, weil ich es finde sehr gut, es passt hier sehr gut rein. Und zwar hat einer was gemacht, was ich so noch nicht gesehen habe. Und zwar der Autor von den Metro-Büchern, dass er quasi die Leute woanders wohnen lässt, wo sie in der Literatur noch nie gewohnt haben. Und zwar in der U-Bahn unten, in den Wegen. Und das finde ich ist sehr clever. Und dann sitzt da eben noch einen drauf, dass man nicht hochgehen kann. Und wenn man hochgeht, dann wartet da schon was auf einen. Und zwar halt weitere Wesen und Monster. Und hat halt immer mehr irgendwie zu dieser U-Bahn zu erfunden. Der U-Bahn einen Grund gegeben, warum die Leute da wohnen und so. Und das fand ich dann schon ganz cool. Und da hat wirklich einer halt diese Welt erschaffen, wie nur er sie erschaffen kann, weil er kein Beispiel hatte, an dem er sich festhalten kann, sage ich mal. Okay, vielleicht, ja.
Ja, also er hat auch nicht nur einfach, gut, dass Menschen im Untergrund leben, wenn die Welt vor die Hunde gegangen ist, ist jetzt nicht inhärent was Neues, aber er hat halt dieses U-Bahn-System hergenommen und hat da auch verschiedene Fraktionen, ne, erfunden, die eine bestimmte Funktion innerhalb dieser U-Bahn haben. Da gibt es zum Beispiel die Hanse, die ist auf so einem Ring, man spielt in St. Petersburg, und auf diesem Ring, die haben dann so Handelsrouten, dann gibt's eine Fraktion, die nennt sich das Vierte Reich, da muss ich nicht mehr zu sagen. Also der hat da diverse Fraktionen erfunden, die halt nur funktionieren in seiner Welt. Und das ist ziemlich geil. Und das ist so geil, weil ich könnte schwören, dass ich beim Schreiben des Skripts auch an Metro gedacht habe, weil ich nämlich überlegt habe, wie ich das einbringen kann, weil es noch andere Autorinnen oder Autoren gibt, die in dieser Welt von Metro in einer anderen Stadt dasselbe gemacht haben. Die fanden das so cool. Da gibt es, glaube ich, eins, das spielt im Vatikan. Ich weiß es nicht. Also es ist, andere Leute haben sich davon inspirieren lassen, weil sie das so geil fanden und haben dann ihre eigenen U-Bahn-Systeme mit eigenen Regeln erfunden. Und das ist der Zauber von Schreib, was nur du kannst.
Dann gehen wir jetzt weg von den Büchern, von den Filmen, von den Geschichten, dass man schreiben kann, was man nur kann, sondern wir gehen jetzt in Richtung Autories, also schreib, was nur du kannst in Bezug auf Schreibende. Maxi, du hast hier stehen, man kann die Aussage natürlich auch auf die schreibende Person beziehen. Was heißt das konkret? Klär mich auf.
Also im Grunde genommen ist es, wenn ihr in irgendeiner Form und Art und Weise irgendwie Spezialwissen habt. Ihr habt, mir fällt jetzt zum Beispiel als erstes die Aileen Storz ein, die hatten wir auch schon zu Gast, von der hatten wir auch zwei Sachen schon bei Lull Storytime. Die studiert zum Beispiel Veterinärmedizin. Und das heißt, die hat ein Spezialwissen, das andere natürlich auch haben, aber nicht jeder hat es und nutzt es zum Schreiben. Und deswegen kann sie Sachen machen, die andere halt nicht können, einfach weil sie dieses Wissen hat und sie kann dieses Wissen verwenden. Ich erinnere da an unsere Between Cracks Kurzgeschichte, wo es um Body Horror ging. Und da konnte sie halt aufgrund ihrer anatomischen Erfahrung, die sie gemacht hat und von den Sachen, die sie weiß, halt diese Geschichte weil sie dieses Wissen hat, konnte sie diese Geschichte auf ein neues Hoch heben, weil sie beim Aufschneiden eines menschlichen Körpers halt genau beschreiben konnte, was da zu sehen ist, und hat damit dann stilistisch gespielt. Und dadurch war es halt viel, viel ekliger, als wenn das jetzt jemand von uns gemacht hätte, weil wir es hätten gar nicht können, weil wir nicht dieses Wissen von ihr haben.
Gibt auch noch ein ähnliches Beispiel. Ich wollte gerade einen Witz bringen, quasi, was nicht ganz so berühmt ist wie sie. Dann hätte ich sie aber jetzt klein gemacht und das will ich nicht. Aber sie hat mindestens genauso viel Fame verdient wie er. Und zwar der Simon Beckett mit der David Hunter-Reihe. Ja. Wo er ja quasi einen forensischen Anthropologen. Wie heißt es? Anthropologe, Entschuldigung, genau. Wo er einen forensischen Anthropologen zum Ermittler macht, der ja dann die Knochen reinigt und sich halt mit dem menschlichen Körper brutal auskennt, weil ja auch der Simon Beckett auf irgendwelchen Farmen war, wo halt die Leute das studieren, ne, was mit dem Körper nach dem Tod passiert. Und das war eben sein Spezialwissen, was er da reingebracht hat. Und das merkst du in den Büchern halt an, dass da einer halt über etwas schreibt, mit dem er sich sehr gut auskennt, und es funktioniert in seinen Geschichten, weil das kein anderer so macht wie er.
Ich musste jetzt, wenn du das erzählt hast, auch an den John Katzenbach denken, von dem du halt immer, war der nicht auch irgendwie Anwalt?
Nee, der John Grisham ist Anwalt gewesen, ja, glaube ich. Und deswegen kennt er das Justizsystem so gut. Und beim Katzenbach war es so, dass er, meine ich, Journalist war, für so Rechtsfälle, für so, dass er, wenn es halt diese so, wenn Psychothriller-ähnliche Fälle besprochen wurden, saß er halt im Gerichtssaal, meine ich. Man hat halt über eine schlimme Fälle geschrieben. Und ich glaube, verzeiht mir, wenn ich da falsch liege, aber ich habe mal seinen Wikipedia-Eintrag vor längerem gelesen und ich glaube, seine Eltern waren irgendwie Psychologen oder sowas. Mhm. Also dieses Thema lag wohl schon irgendwie immer in der Familie und deswegen schreibt er wohl auch so gute Psychothriller, weil die sich halt sich mit seinem Thema auseinandersetzt, so wie die anderen genannten.
Ja, und man sollte einfach auch den Mut besitzen, sich dieses Wissens zu bedienen. Also das heißt jetzt nicht, dass man einen Psychothriller nach dem anderen rausklatschen muss oder muss das immer einbringen, aber man kann auch so kleine Häppchen immer wieder verwenden und dieses Wissen zu Rate ziehen. Und das lohnt sich, weil manchmal fühlt es sich an, ich habe das auch schon gemacht, ich gebe dir auch gleich das Beispiel, wo ich das gemacht habe, es fühlt sich manchmal an wie Selbstbetrug, Martin, weil ich mir denke, okay, ich schreibe jetzt hier was, womit ich mich auskenne, aber ich habe das gar nicht recherchieren müssen. Ist das jetzt richtig? Oder heißt es dann wieder, der Ventus schreibt wieder über Thema X, wo er vorher schon, wo man weiß, dass er das mag, aber eigentlich ist es clever, sich seines Wissens zu bedienen.
Ich will nur kurz was einwerfen, und zwar Stephen King in seinem Buch Das Leben und das Schreiben sagt auch, Recherche ist wichtig, ne, und bring quasi Infos mit rein, wo du dich auskennst mit, aber gib nicht mit deinem Wissen an, ja, sondern es soll sich quasi logisch in deine Geschichte einfügen, und wenn du gut recherchierst und informiert bist und es halt sauber und logisch reinarbeitest, dann merkt man auch nicht, da möchte Autor XY jetzt quasi zeigen, dass er recherchiert hat. Sondern nicht angeben, sondern halt gucken, dass du die Sachen auch verwendest oder halt schön einspielst und nicht nur dranbringen, nur weil du es jetzt gelernt hast und quasi die Sachen nicht umsonst gelernt haben willst.
Angeben halt mit dem Wissen, ja. Ich gebe jetzt auch ein Beispiel, wo ich mich tatsächlich auch ein bisschen, also wo ich eine kommende Geschichte von mir besonders gemacht habe mit meinem Wissen, das ich habe, was sich aber beim Schreiben trotzdem weird angefühlt hat, wo ich mir denke, ja, ist doch irgendwie logisch, dass ich das jetzt hier schreibe, weil das mein Interesse ist. Und zwar The Diary of Frederick Aschenbrenner. Das kommt im Frühjahr. Das befindet sich zum Zeitpunkt der Aufnahme im Lektorat. Und die Geschichte dreht sich um einen deutschen Fahnenflüchtigen, der illegal in die USA ausgewandert ist. Und ich wollte für diese Geschichte noch einen weiteren Charakter haben, einen weiteren nicht American Native Charakter, ein Ausländer, mit dem Frederik halt bonden kann, ne? Dass er so eine, dass der ist auch in das Land gekommen und der halt ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und dann dachte ich, natürlich war mein erster Gedanke so, naja, vielleicht ein Schwarzer, wäre so klassisch. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen und dachte so, nee, warum nehme ich denn nicht einfach einen Japaner? Weil auch, ich hätte ja im Prinzip alles nehmen können. Das ist ja nur eine fiktive Geschichte. Ich hätte jede Art von Ethnie nehmen können, habe ich dann aber für einen Japaner entschieden. Für den habe ich getauft Yu Shogami, was auch eine Bedeutung hat, auf die ich jetzt nicht weiter hier eingehen werde. Und das liegt einfach daran, dass ich zum einen Japan mag, wenig überraschend, und zum anderen war ich schon öfter dort und kenne halt auch so ein bisschen die Kultur und konnte dann diese kulturellen japanischen Einflüsse halt reinfließen lassen. Und dann habe ich auf einmal über japanische Yokai, also Geister, geschrieben, was zu einem Horrorbuch passt. Und konnte auch so japanische Weisheiten einfach einbringen, die diese Figur, meiner Hauptfigur, geben konnte, die ich sonst nicht hätte verwenden können. Das war am Anfang war das so, ja okay, ich mach den halt zum Japaner. Und dann habe ich festgestellt, ey, warte mal, durch dieses Geschmäckle von dieser japanischen Kultur gebe ich dieser Geschichte auch was Eigenes, was keine andere Geschichte kopieren kann, weil da noch zusammenkommt, dass es da ein deutscher Fahnenflüchtiger ist, es ist Lovecraftian Horror, es ist die Figur will Autor werden, und das sind lauter solche Mischungen, die dann auf einmal zusammenkommen, die niemand anderes nachmachen kann oder nicht nachmachen wird, wenn er mein Buch nicht gelesen hat.
Ich habe es übrigens gelesen und ich fand das cool, dass da eben ein Japaner war. Und Maxi, unterbrich mich, wenn ich nicht weiter sprechen soll. Ich fand es auch cool, dass sie sich gegenseitig nicht verstehen, aber sich trotzdem irgendwie unterhalten oder unterhalten müssen. Das macht gleich so eine ganz andere Freundschaft. Genau. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, wo ich sowas schon mal gelesen hätte, aber bin mir trotzdem sicher, dass es bestimmt schon mal irgendwo so in so einer Form gab. Ja, aber ich fand es cool mit dem Japaner, dass du den eingebaut hast.
Danke. Ja, ich finde auch, dass das so, ich wollte halt irgendwie ein Gegensprech für die Hauptfigur haben, und natürlich kann meine Hauptfigur kein Japanisch und der Japaner kann kein Deutsch, und dann können sie beide nur gebrochen Englisch, und dadurch verbindet, ist eben genau das, was ich erreichen wollte. Es ist eine Verbindung zwischen den beiden, dass sie beide fremd in einem Land sind und sich trotzdem arrangieren können. Und dadurch konnte ich dieser meiner Geschichte eben ein uniques Geschmäckle geben.
Und gibt es denn auch Sachen, die diese Regel tötet? Schreib, was nur du kannst. Funktioniert es immer, oder was steht dem was würde dieser Regel im Weg stehen?
Ich würde am liebsten nur über diese Sache, über die wir jetzt sprechen, eine Folge machen, weil es gibt eine Sache, die diese Regel tötet, und das ist der Selbstzweck. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, so ziemlich allen Selbstzweck aus meiner Geschichte rigoros rauszuschmeißen. Ich meide das wie der Teufel das Weihwasser. Ihr kennt sicherlich den Begriff Kill Your Darlings, ne? Kill Your Darlings heißt, wenn du eine Geschichte schreibst und da kommt irgendwas vor, was du cool findest, dann streich es raus, weil es oftmals nicht im Zusammenhang der ganzen Geschichte steht und weil man da persönlich als Autor oder als Autorin emotional verbandelt ist und es existiert im Buch nur, weil man es selbst geil findet. Und das ist im Prinzip der Selbstzweck. Also solange man Dinge miteinander verbinden kann, passt das ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, kommen wir mal zurück zum Provinzkrimi mit dem Alien, wenn dieses Alien auf einmal nur existiert, damit halt irgendwie was Komisches in dem Buch vorkommt oder so als Witz oder keine Ahnung, dann kann es raus, weil es nichts zur Geschichte beiträgt. Es ist einfach da und fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Es ist einfach zum Selbstzweck da, weil sich der Autor denkt, oder die Autorin, haha, wäre ja voll witzig, wenn im niederbayerischen Ort, keine Ahnung, schlag mich tot, auf einmal ein Alien auftauchen würde. Aber es erfüllt einfach keinen Zweck, außer dem, dass es halt da ist.
Da fällt mir ein Beispiel ein. Ich glaube, das fällt unter Autorenstimme, wo man richtig so die Leute im Hintergrund giggeln hören hat, weil sie sich dachten, boah, dieser Spruch ist so lustig, den müssen wir jetzt auf jeden Fall dranbringen. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Podcast schon mal drüber gesprochen habe. Wenn ja, dann tut's mir leid, müsst ihr es euch kurz nochmal anhören. Aber wir haben vor ein paar Jahren 50 Shades of Grey, also darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, aber es geht um eine bestimmte Szene. Es geht um 50 Shades of Grey und da gibt es eine bestimmte Szene. Und da meine ich eben, dass man die nur drin gelassen hat, weil sich die Leute gedacht haben, ah, bei dem Spruch, da werden die Leute im Kino auf jeden Fall lachen. Aber er gibt überhaupt keinen Sinn, finde ich. Pass auf. Und zwar arbeitet die, oh Gott, heißt Sienna?
Die Hauptfigur, die weibliche.
Ja, genau. Die arbeitet ja in so einem amerikanischen Obi. Und dann kommt der Typ rein in den Laden und schaut sich halt um. Offensichtlich ist der wegen ihr da. Und wenn du in so einen Obi reingehst, dann meistens ja immer mit einem Ziel. Das ist kein. Da gehst du nicht zum Bummeln hin.
Ja, zumindest wir nicht.
Ja. Ja, und dann ist er da und dann fragt sie ihn, ob sie ihm helfen kann. Und dann sagt er, was können Sie denn empfehlen? Und das hat für mich keinen Sinn in so einem Laden, weil sie weiß ja nicht, was er vorhat. Ne? Ja. Baut ein Haus, baut ein Pool, was weiß ich. Und dann schlägt sie ein paar Sachen vor, so Seile und was weiß ich, halt irgendwelche Geräte. Und zum Schluss dann als letztes, ne, ja, und halt diesen Blaumann. Und dann sagt er, jetzt kommt die Pointe, ich arbeite immer nackt. Naja, und damit sollte dann so, haha, ne, Augenzwinker, diese sexuelle Spannung entstehen. Und darauf läuft dieser Dialog quasi hinaus, dass er, ne, diesen Satz, ich arbeite immer nackt, droppen kann. Und für mich ist das absoluter Selbstzweck, weil dieser Witz an sich gar nicht mit dieser Frage, was können Sie empfehlen, im Baumarkt funktioniert, wenn sie nicht weiß, was er vorhat.
Ja, das ist wahrscheinlich so ein Fall von, ich weiß jetzt nicht, ob es im Buch steht oder ob es in einem Film vorkam, ist wurscht. Ob da jemand dachte, ich will einbauen, dass er immer irgendwie nackt arbeitet, wie komme ich denn da hin? Ah ja, wäre vielleicht über einen Blaumann, ja, aber wie komme ich denn da hin? Und das funktioniert nicht. Und das merkt man auch einfach beim Lesen oder beim Gucken. Man merkt es. Man merkt, wenn das nur drin ist und sich irgendwie komisch anfühlt. Mir, als du jetzt drüber gesprochen hast, fiel mir noch ein anderes Beispiel ein. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auch schon mal gesagt habe im Podcast. Ich werde es trotzdem sagen. Und zwar gibt es diese Marvel-Serie, die heißt What If? Also wo es darum geht, was wäre denn im Verlauf der Geschichte passiert, wenn nicht das passiert ist, was in den Marvel-Filmen passiert ist, sondern eben was anderes. Und da gibt es eine Episode aus der ersten Staffel, und das war dann für mich auch der Moment, wo ich dann abgesprungen bin, wo ich wusste, ich will diese Serie nicht weitergucken, wo Thor bei seinem ersten Auftritt tatsächlich gestorben ist. Also Hawkeye hat ihn halt erledigt. Und er liegt eben auf so einer Bahre, was ist denn das, wie nennen die sich denn? in hier Shield, im Shield-Hauptquartier. Und da Nick Fury, kennen wir, ne, Samuel L. Jackson, Glatze, schwarz, steht dann vor ihm und fasst ihm so in die Haare, wenn jemand hinguckt und er freut sich und sagt halt irgendwas für volles Haar. Und so, wo ich mir denke, diesen Witz hat jetzt nicht Nick Fury, diese Figur Nick Fury gemacht, weil der würde diesen Witz nicht machen, sondern das hat, da hast du gemerkt, den hat der Autor gemacht, weil der Nick Fury, haha, er hat eine Glatze und der Thor hat ja blonde, lange Haare, haha. Da gibt's auch dieses Meme mit L'Oreal, wo du das Gesicht vom Thor siehst mit diesem wallenden Haar. Und das war in dem Fall einfach diese Autorenstimme, die da durchkam, weil der Autor sich dachte, ich mache jetzt diesen Witz, weil das ist witzig. Und das ist dieser Selbstzweck, der einfach, der kann weg, der kann raus, weil es ist, damit bejubelt man sich nur selbst, aber die Leute, die das lesen, die können das ja nicht verstehen, weil denen ja der Kontext fehlt. Die denken vielleicht, ah ja, der Nick Fury hat eine Glatze und der fasst dem Thor an die Haare und findet die schön, haha, hab den Witz verstanden, aber er trägt trotzdem nichts dazu bei.
Vor allem, ich glaube, der Nick Fury, der ist ja, der macht ja keine Witze, ne? Ich habe jetzt nicht alle Filme gesehen, aber der macht ja keine Witze und dann in so einem Moment, ja, also nur vom Hören habe ich es jetzt auch gespürt, so ja klar, die machen halt den Glatze-Witz.
Ja. Ja, das hat irgendwie überhaupt nicht zur Figur gepasst. Und wenn man jetzt Witze macht, die aus, wo die Quelle die Figur ist, weil man halt als Autor oder als Autorin seine Figuren versteht und weiß, diesen Witz würde nicht ich als schreibende Person machen, sondern die Figur selbst, dann ist alles vollkommen in Ordnung. Keine Ahnung. Um One Piece zu nennen, wenn Zorro und Sanji sich kabbeln, dann beziehen sich die Witze ja auch auf ihre Sachen, die sie machen, wie, keine Ahnung, da Zorro nennt den Sanji halt irgendwie einen schlechten Koch oder so, dann bezieht sich das inhaltlich auf darauf, dass er Koch ist und er sagt ja nicht irgendwas, was, wo man merkt, das ist jetzt, hat jetzt der Oda dahinter gesagt, weil er das witzig an seiner Figur findet. Das ist jetzt vielleicht noch ein recht zugängliches Beispiel. Und dieses Kill Your Darlings, das kann man tatsächlich, das kann man angehen. Also das ist jetzt, dieser Selbstzweck ist der Tod, das Schreib, was nur du kannst, weil es dann eben als einzelnes Element in der Geschichte steht und es steht dann vielleicht raus wie so ein Stachel im Fleisch und die kann man rausziehen, weil Kill Your Darlings bedeutet auch, dass man der Geschichte mehr Klarheit und Fokus gibt. Also überflüssige Elemente fliegen raus, der Text bleibt kohärent, Lesende sind weniger abgelenkt und es entschlackt die Story. Also das ist nicht nur, dass man diesen Selbstzweck killt, es hilft auch übergeordnet der Geschichte. Weil wenn du jetzt auf irgendwas hinweist, was vermeintlich irgendwie wichtig ist und baust da vielleicht versehentlich irgendwas auf, was wichtig erscheint, dann ist es gar nicht wichtig. Dann sind die Lesenden enttäuscht, weil sie sich denken, ja, aber was ist denn jetzt mit Element XY? Weil es halt vielleicht drin war, weil es Selbstzweck war.
Ich überlege gerade, ob mir was dazu einfällt, wo man voll drauf fiebert, aber leider fällt mir nichts ein. Das ist, glaube ich, im Videospielen so, dass man oft auf eine Waffe geiert, weil man sich denkt, boah, die ist voll geil und dann hat man sie endlich und dann ist sie doch nicht so geil.
Ich kann dir ein Beispiel geben. Meine Mutter fragt sich bis heute, was in dem Päckchen ist von Castaway, dass der Ding ganz am Ende noch überbringt. Der Film, also Castaway, da geht es um den, wie heißt er? Tom Hanks,
ja.
Der, ich glaube, der ist UPS oder was weiß ich, Fahrer und strandet auf einer Insel und er hat halt noch ein Paket, das er dann halt am Ende, wenn er von der Insel runterkommt, Achtung Spoiler, halt überbringt und damit hört dieser Film auf. Meine Mutter fragt sich bis heute, was in diesem Paket drin ist. Ich finde es im Prinzip ganz clever, ne, dass er immer dieses Paket hat, das er zum Schluss überbringt. Das gibt dem Ganzen, das schnürt das Ganze so zusammen, finde ich gut. Es bräuchte es aber theoretisch nicht, weil es halt irgendwelche Begehrlichkeiten weckt, die Geschichte nicht erfüllen kann. Weil wir erfahren nicht, was in dem Päckchen drin ist. Natürlich ist es im Grunde genommen auch egal. Aber hättest du es weggelassen, hättest du vielleicht ein unschöneres Ende gehabt. Ja, aber es ist nicht wichtig für die Geschichte.
Fängt der Film denn auch mit diesem Paket an?
Das weiß ich nicht mehr.
Weil dann hätten wir ja die Chekhov's Gun, wo man dann eigentlich das Paket, irgendwas mit dem Paket machen muss. Quasi, ich habe den Film leider nie gesehen, weil so hätte ich jetzt gedacht, ja okay, der Typ ist halt wohl irgendein Kurier, was weiß ich, will dieses Paket ausliefern, dann stürzt er ab mit dem Paket und am Ende überbringt das und dann merkt man, naja, der hatte die ganze Zeit irgendwelche Walkie-Talkies da drin, mit denen er sich hätte Hilfe holen können oder sowas. Das wäre cool gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Fokus am Anfang auf dieses Paket da ist, weil dann ist die Enttäuschung natürlich groß, wenn du am Anfang nicht... Ja, am Ende da nicht weiß, was drin ist, aber
das
so.
Das kann ich nicht mal sagen. Zu lange her, dass ich das letzte Mal gesehen habe.
Aber wie geil wäre es denn, wenn dann wirklich im Paket dann das wäre, was er braucht? Ja.
Das wäre schon ziemlich beschissen, ja.
Aber wir wissen es nicht. Ja.
indem man seine liebsten Stellen beziehungsweise halt den Darling, den man gehegt und gepflegt hat, rausschmeißt, vermeidet man auch Überladung. Also, ne, wenn du jetzt, du stell dir vor, du hast eine Szene, die findest du sau cool, irgendeinen Dialog zwischen zwei Figuren, den du in der Geschichte nicht brauchst, aber du findest die Figuren geil und lässt sie miteinander reden. Und dann ist es ein seitenlanger Dialog, der nichts zur Geschichte beiträgt, der hält die ganze Geschichte auf. Der ist vielleicht cool und ist witzig in sich geschlossen, aber du brauchst ihn für das Große und Ganze nicht. Und dann wird da einem Dialog eine Bedeutung beigemessen, die er vielleicht gar nicht braucht. Und das Ganze fühlt sich überladen an. Ich denke da immer ganz oft, wenn in Social Media AutorInnen ihre Wordcounts teilen und jemand schreibt, oh ja, ich habe jetzt für Projekt XY die 150.000 Worte geknackt. Und dann denke ich mir so, oh, weiß ich nicht, Digi, 150.000 Worte sind verdammt viel. Da kann man bestimmt locker was von rausstreichen. Und da könnte ich mir vorstellen, es ist nicht ganz sicher nicht immer so, aber da könnte ich mir vorstellen, dass da ganz viele Darlings drinstecken, die man alle killen könnte.
Ich habe ein anderes Beispiel, wo man gut darüber diskutieren kann, ob man das wirklich gebraucht hätte. Mm. Und zwar Stephen King, Der Anschlag. Und da geht es ja darum, dass der Prota herausfinden möchte, wann der Kennedy erschossen wird und von wem. Also wann, weiß er theoretisch, aber sozusagen wann es denn ins Rollen kommt und wer sind die Leute dahinter. Und deswegen muss er die Leute abhören, so wie man sie halt früher abgehört hat. Und dann gibt's ewig lange Passagen, wo er die Leute abhört. Und das Buch spielt ja damit, dass der Typ in die Vergangenheit reist und er muss warten, bis er denn endlich agieren kann. Ja. Und dieses Abhören gehört halt zum Warten dazu. Und wir als Leser müssen dann halt auch warten. Und ich bin mir sicher, dass ein paar Abhörmomente weniger es auch begreiflich oder begreifbar gemacht hätten, dass der Typ warten muss. Aber es ergibt schon Sinn, dass es drin ist, weil klar, die Leute früher, wenn sie Leute abgehört haben, dann saßen die da und haben gewartet, bis endlich das eine Wort gefallen ist, was sie als Beweis brauchen. Und das wurde, finde ich, sehr gut dargestellt. Aber die Frage ist, hättest du es wirklich in dieser Intensität gebraucht, um es begreifbar zu machen?
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel das von dem Buch einnimmt, oder ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe die Serie später dann gesehen.
Die war auch richtig geil.
Boah, wie heißt er? James Franco.
Ja.
Aber ja, das ist dann so, wenn du das halt zwei, dreimal machst, so von wegen der wartet und du hörst den zu und dann, das reicht dann auch. Du musst es nicht 10-mal machen. Ja, das stimmt. Manchmal muss man auch seine Darlings vielleicht nicht komplett killen, aber zumindest ihn halt einen Arm und ein Bein abschneiden.
Oder so. Ja, das hätte in dem Fall echt gut getan, weil der hockt da und seitenlang wird abgehört. Er hört dann auch so eine russische Frau und so, und aus dem, was er abhört, ergibt sich dann auch ein bisschen was. Ne, ist jetzt nicht nur so, dass er dann komplett ausblendet, dass er überhaupt zugehört hat, sondern die Geschichte spinnt sich dann weiter. Aber ich habe es in der Erinnerung, dass seitenweise lang abgehört wird. Ja.
Ugh. Ja, das killt dann halt auch einfach das Pacing. Ne? Das ist dann so, ja, braucht es das? Also da muss da langweilen sich die Leute auch. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich an die Witcher-Bücher denke, und ich kann jetzt nicht mehr sagen, in welchem der Witcher-Bücher das ist, also es ist in einem von diesen fünf, wo dann diese zusammenhängende Geschichte kommt, da gibt es ein Zusammentreffen der Könige des Nordens, die dann wirklich seitenweise über ihre Politik quatschen. Und ich habe nichts gegen Politik. Ich mag das, wenn es Königreiche gibt, die sich vielleicht auch gegenseitig über einen Haufen werfen und so. Aber das weiß ich noch. Diese Szene, da waren bestimmt 15, 20, wenn nicht sogar noch mehr Seiten, wo die einfach nur über irgendwas Abstraktes gelabert haben, wo ich mir dachte, bitte, bitte, können wir jetzt wieder zurück zu Geralt kommen oder zu irgendwas, was interessant ist. Das war auch sowas. Das muss in dieser epochalen Auswalzung nicht stattfinden. Ja. Das war wahrscheinlich auch so ein Darling vom Sapkowski.
Ja, so, dass er zeigen wollte, so schaut doch, wie groß meine Welt ist, ne? Mhm. Und da passiert was und das ist quasi der Eisberg, ne? Der berühmte vom Sanderson. So schaut mal, das, da unten ist vielleicht noch, ist wirklich noch viel mehr. Ne?
Ja. Ja, und das ist, ja, das kann das Pacing killen. Was auch das Pacing killen kann, ist halt, wenn einfach so eine Szene oder vielleicht sogar ein ganzer Charakter da ist, den es nicht bräuchte, und das, dann wird der Ablauf halt einfach holprig. Ne? Keine Ahnung, du hast irgendwie so einen Lieblingscharakter in deinem eigenen Buch und der ist ganz witzig, aber er trägt sonst nichts zur Geschichte bei oder zur Welt oder interagiert großartig mit anderen Figuren. Dann ist das so, dann hältst du halt kurz an. Dann verwendest du die Konzentration der LeserInnen auf etwas, was gar nicht wichtig ist. Und das kann dann auch nur von Nachteil sein.
ich habe es ja eben schon angesprochen, auch mit dem 50 Shades of Grey Beispiel, dass man halt Autorenstimme, das ist ja auch so ein Darling, wenn der Autor halt irgendwelche Sprüche droppen möchte oder die Autorin, oder wenn man irgendwelche Witze auf Lager hat und meint, die muss man raushauen. Und dann merkt man richtig, wie bei dem Nick Fury, so, nee, die Person, das ist nicht die Person. Und danach wird ja alles andere auch irgendwie unglaubwürdig, wenn man dann in Frage stellt, so, okay, ist das, ne, ist das jetzt immer noch der Autor, der hier spricht, oder bin ich wieder bei meinen Figuren?
Ja, ja, es kann vor allem, wo es auch durchkommt, finde ich, ist, wenn es um so moralische Sachen geht, ne? Wenn du ein Buch liest, was moralisch ambivalente Charaktere hat, und wenn dir der Autor oder die Autorin hinter dieser Geschichte sagen will, okay, diese Figur ist moralisch grau, aber das ist super schlecht, was die macht, weil Reiche beklauen, das ist ja immer noch beklauen und klauen ist immer schlecht. Und ne, wenn da so ein Punkt gemacht, wenn der Autor oder die Autorin so einen Punkt machen will, wo dir dann einfach auch was weggenommen wird, weil du sollst ja selbst diese Erfahrung haben, so von wegen, ah ja, die beklauen die Reichen, Robin Hood beklaut die Reichen, aber ist es denn eigentlich wirklich in Ordnung oder finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Damit kann man auch so ein bisschen, ja, einfach diesen Oberlehrer-Zeigefinger heben und das kann auch abstoßend auf Lesende sein.
Stell dir vor, Robin Hood stellt sich hin und sagt, ich nehme von den Reichen, ich weiß, dass es eigentlich falsch ist, aber...
Ja, ganz genau, so wäre das halt so von wegen. Denn klauen ist falsch, aber ich tue es trotzdem, weil klauen schadet den Leuten. Und vielleicht haben diese reichen Leute auch Kinder. Und wenn die den Kindern nichts mehr zu essen geben können, ne, du könntest das unendlich weiterführen. Das ist zum Beispiel genau sowas.
Ja, wenn dann plötzlich gegen die eigenen Überzeugungen argumentiert wird, nur um zu sagen, so, hey Leute, ich bin voll kein Fan vom Diebstahl.
Wir haben noch einen letzten Punkt zum Selbstzweck und das ist die Isolation. Also wenn etwas zum Selbstzweck stattfindet, dann findet es ja nur für sich statt und ist aber nicht in den Rest der Geschichte eingewoben. Und wenn wir, glaube ich, jetzt eins bis hierher klar gemacht haben, dann ist die Tatsache, schreib, was nur du kannst. Das Beste, wenn man die Sachen einfach zusammenmischt und am Ende kommt was bei raus, was besonders ist und was nur diese Geschichte machen kann. Und dieser Selbstzweck torpediert es eben, weil es eben kein Teil des großen Ganzen ist.
Und dann musst du uns jetzt aber auch verraten, Maxe, wie wir den Selbstzweck vermeiden können.
Man kann, also es fällt wahnsinnig schwer, einen Selbstzweck zu vermeiden, weil man macht Sachen ja aus Überzeugung heraus und es steckt auch sehr viel in seiner eigenen Geschichte. Also das Beste, was man machen kann, um Selbstzweck zu verhindern, ist ein gutes Lektorat buchen. Zum Beispiel bei uns. Hust, hust.
Also ich hätte den Joke sowas von rausgekürzt. Ich hätte gesagt, ah, ich erkenne, worauf du hinaus möchtest, es funktioniert aber nicht, weil, und überlege dir vielleicht quasi, ob du anders hinführen möchtest.
Ja. Ja, oder wie du halt diesen Joke anders einbinden kannst oder was, welches Element auch immer. Man kann schon selbst drauf kommen. Also wenn ihr eine Geschichte geschrieben habt und seid, nehmen wir an, ihr seid fertig mit dem ersten Draft oder ihr seid vielleicht auch fertig mit der Überarbeitung, dann hinterfragt euch und eure Geschichte. Das ist das Wichtigste, was man als Autorin machen kann. Einfach selbst hinterfragen, ist das alles richtig? Klar soll man jetzt nicht klein anfangen und seine ganze Existenz hinterfragen, aber halt einfach drüber nachdenken, ob das alles seine Richtigkeit hat. Wo seid ihr beim Drüberlesen vielleicht gestolpert? Macht euch da einen Marker hin und kommt da später isoliert nochmal drauf zu. Fragt euch bei bestimmten Elementen, dient das der Handlung? Also dient diese Figur der Handlung? Dient diese Art von Worldbuilding, die 50 Seiten Hobbits, was die Hobbits so machen, dient es wirklich der Handlung? Nein, es dient nicht der Handlung. Und das würde er heute vermutlich auch nicht so schreiben und nicht durchkriegen. Hinterfragt euch in der Hinsicht einfach, wenn ihr irgendwo merkt, dass irgendwas nicht passt. Gibt es ein Element, das Figuren weiterentwickelt, ne? Es gibt manchmal so Dialogszenen, die finden statt, wie ich es vorhin gesagt habe, zwei Charaktere reden, die sind cool, Dialog ist cool, aber hilft er irgendwie, fügt er den Figuren etwas Neues hinzu, entwickelt er eine von den Figuren weiter, entwickelt er den Plot weiter, erklärt er irgendwas? Wenn nicht, dann kann so ein Element raus. Im Falle eines Charakters, dann schreibt er den Charakter halt raus, wenn er keinen Impact auf die Geschichte hat oder auf die Welt oder auf andere Charaktere. Genauso gilt es beim Worldbuilding. Zeichnet das Element die Welt? Und man könnte jetzt sagen, ja, die 50 Seiten über die Hobbit und was sie rauchen und wie viele Frühstücke sie zu sich nehmen, ist schon irgendwo Worldbuilding. Aber du brauchst es nicht, weil es die Geschichte erstmal 50 Seiten lang aufhält, bevor es überhaupt losgeht. Also braucht es diese Information zur Welt jetzt zu diesem Zeitpunkt oder kannst du die vielleicht irgendwann später in einem späteren Buch nochmal bringen, wenn sie denn wichtig wird? Und dann gibt es natürlich noch den letzten Punkt, verstärkt oder unterstützt ein Element das zentrale Thema. Also Bücher haben ja oftmals Themen. Die Polis-Chronik, da geht es um Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und passt dieses Element da rein? Passt es zu dem Thema? Konterkariert es dieses Thema? Setzt es das Thema rückt es in ein anderes Licht? Oder existiert es einfach isoliert davon und hat damit gar nichts zu tun? Weil dann kann es auch raus.
Mhm.
Ja.
Sehr gut. Also, wenn auch nur eins davon gegeben ist, dann passt's. Und Wenn ihr bei allem Nein sagt, dann, Maxe,
raus damit, weg, dann ist es Selbstzweck.
Killt den Darling, macht es. Ja. Eine Stunde ist rum, jetzt bei der Aufnahme. Wir haben viel über die Regel gesprochen, schreib das, was nur du schreiben kannst. Wir fassen also nochmal zusammen. Überleg dir, was kannst du in deine Geschichte packen, was du vielleicht woanders noch nicht gesehen hast oder was halt irgendwie clever ist, ne? Was man vielleicht nicht erwarten würde, ne? Spiel mit der Erwartungshaltung. Und damit es funktioniert, Maxe, ist es eben wichtig, sich mit den Regeln auseinanderzusetzen, weil nur dann weiß man ja, ab wann man was anders macht, ne? Wie man die Regeln bricht.
Genau. Und dieses Schreib, was nur du kannst, bezieht sich nicht einzeln auf Plotcharaktere, Welt und Thematik und so weiter, sondern ist oftmals eine Mischung aus vielem. Also denk zurück an das Beispiel von Castlevania Nocturne mit den Vampiren während der Französischen Revolution, mit einer Figur, die eine ägyptische Hintergrundgeschichte hat, wo man auch historische Figuren einbringen kann. Das ist eine unique Mischung, die man nicht so einfach nachmachen kann.
Dann haben wir den Satz, schreib, was nur du kannst, in Bezug auf euch Autoris da draußen. Und zwar, ne, wenn es biografische Sachen sind, wenn das Wissen ist, was nur ihr habt, baut das mit ein, macht dadurch eure Geschichte außergewöhnlich, weil ihr eben was von euch reinpacken könnt. Ich habe mal die Dingens gelesen, die Biografie von Marilyn Manson. Ich weiß jetzt nicht, ob er da wirklich jedes Wort selbst geschrieben hat, aber das ist ja eine Lebensgeschichte, die ist so verrückt, das wird man mit Sicherheit kein zweites Mal so lesen, was da passiert. Und das ist, also man liest diese Marilyn Manson Biografie und man weiß sofort, das kann nur der erzählen.
Ja, finde ich ein gutes Beispiel.
Also wirklich, die empfehle ich jedem. Das ist so heftig, aber ihr werdet nicht schlafen können, weil ihr werdet so aufgeregt sein, weil dieses Dingens hier, na, diese Eskalationsstufen, die da drin vorkommen, die sind abnormal. Ihr werdet vom Glauben abfallen, wenn ihr dieses Buch lest.
Ja. Und ganz zum Schluss, was diese Schreibregel, in Anführungszeichen Regel, killt, ist der Selbstzweck. Alles, was Selbstzweck ist und nur dazu dient, um da zu sein und in keinem Zusammenhang mit dem Rest der Geschichte, der Welt oder den Charakteren oder der übergeordneten Thematik steht, das kann raus. Das macht euch nicht unique, sondern es macht im schlechtesten Fall vielleicht sogar die Geschichte kaputt, weil das Pacing nicht mehr passt, weil ihr irgendwo den Zeigefinger hebt, wo es nicht nötig wäre, weil ihr vielleicht einen Witz macht, den ihr machen wollt, aber den andere gar nicht nachvollziehen können und sich dadurch vielleicht sogar von der Geschichte entfremden.
Max, würdest du sagen, dieser Podcast hier ist reiner Selbstzweck?
Nein, weil ich bin der festen Überzeugung, dass jeder, der den hört, was mitnimmt und hoffentlich dazulernt und sagt, aha, lesen und lesen lassen, da höre ich jetzt öfter rein, weil die haben gute Tipps. Da nehme ich immer was mit.
Der Meinung bin ich nämlich auch und deswegen sagen wir mal, wann kommt denn die nächste Folge?
Die nächste Folge kommt am 5. März.
Da habe ich ja fast Geburtstag.
Das hast du fast, das ist richtig. Aber
nur fast. Bis dahin, schreibt uns in die Kommentare, in alle Kommentare, die ihr findet. Nutzt bei Spotify gerne auch mal die Fragefunktion. Über die Sterne freuen wir uns sehr, die ihr uns gebt. Das sehen wir. Nur eine Frage habe ich noch nicht gesehen auf Spotify. Deswegen gerne mal das Tool ausprobieren. Lasst Feedback da, da freuen wir uns drüber. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt was für euch mitnehmen können. Gerne auch Bescheid geben, ob ihr Tipps aus einer anderen Richtung braucht beim Thema Schreiben, dann denken wir uns da was aus, machen ein Skript für euch und haben Spaß. Punkt. Ja. Tschüss.
Wir hören uns. Cheers. Martin, du lebst ja auch in einem Mietshaus und Jeder, der in einem Mietshaus lebt, der kennt den Nachbarn, der immer irgendwas bohren muss. Also, ja. Mhm. Es ist wahnsinnig nervig. Man muss es manchmal machen. Nachbarn müssen es manchmal machen und ich habe dafür Verständnis. Und jetzt ist es so, dass bei uns im Haus seit Mitte November im Erdgeschoss eine Wohnung kernsaniert wird. Also wirklich komplett alles rausreißen und komplett neu alles hinmachen. Und das heißt, dass seit Mitte November, und jetzt haben wir den 2. Februar, dass seit Mitte November fast täglich, Wochenenden mal ausgenommen und Weihnachten mal ausgenommen, dass es fast täglich gebohrt wird. Und ich sitze im Homeoffice und es ist
Das geht an die Substanz, ja.
Das geht brutal an die Substanz. Wenn du zu Hause nicht mehr sitzen kannst und arbeiten kannst ohne deine Noise-Canceling-Kopfhörer, das ist hart. Und ja.
Das hatten wir hier vor, das ist jetzt mittlerweile bestimmt ein halbes Jahr her, da ist es nicht in dem Gebäude, sondern im Haus nebenan. Ganz plötzlich wurden wir aus dem Schlag gerissen, weil da jemand das Bohren anfängt und so ein normales Bohren ist hier laut, aber wenn es in der Nacht kommt, wo ja alle schlafen, ist ja ultra laut und dann hast du auch so Geschrei gehört, ne, im Treppenhaus und so, weil niemand wusste, was das soll. Und wir können nur vermuten, aber es ist wohl gerade irgendjemand frisch eingezogen und dann bohren die mitten in aber der Nacht.
Nachts.
Das war so geil, was hier los war. Du hast überall die Lichter gesehen und ja, und halt Leute, die geschimpft haben, mitten in der Nacht gebohrt. Das war ein Schlag. Das war, als hätten die quasi direkt neben uns im Bett gebohrt.
Ja. Also ich bin ja nun kein Deutscher. Also ich bin schon Deutscher, aber ich bin in der Hinsicht, ne, aber so Nachtruhe finde ich schon. Nachtruhe finde ich wichtig. Hm. Meine Geschichte hört noch nicht auf. Hm. Sie bohren und sie arbeiten seit Mitte November und ne, Handwerker und so, alles gut, alles in Ordnung. Und dann tauchten auf einmal Zettel auf unten vor der Wohnung, wo jemand halt fotografiert hat, dass da halt, ne, wo gebohrt wird, da ist halt auch Schutt, ne, da ist Staub und so. Und sie machen das immer sauber und sie sind zum Glück im Erdgeschoss. Also sie haben nicht so weit, den Schutt rauszutragen und müssen nicht so viel sauber machen, aber sie machen immer sauber. Und da hat halt so ein, ich darf dieses böse Wort nicht sagen, da hat halt so ein anderer Deutscher im Haus halt, ich sage jetzt Deutscher als Synonym, ich weiß nicht, ob er Deutscher war als Synonym, weil es halt so piefig ist, so ein Spießer, hat dann Fotos gemacht und hat die dann da hingehängt und hat geschrieben, ich kann es dir nicht mehr im Wortlaut sagen, aber hat dann sowas geschrieben wie, bitte, bitte keinen Dreck mehr machen und so. Und wo ich ja denke, was sollen die denn machen? Sollen die einfach, keine Ahnung, wenn du eine Wohnung kernsanierst, die Handwerker sind ja auch nur angestellt, die machen halt Dreck, das ist halt nun mal so. Und ja, genau, da hat er auch geschrieben, es wohnen alte Leute im Haus und so wegen Bohren und bla. Und die Person oder die Familie, die diese Wohnung halt kernsanieren lässt, die hat auch schon vorab einen Zettel hingehängt, so von wegen Achtung, es wird lauter und so. Wenn sie Beschwerden haben, melden sie sich unter der Telefonnummer. Und dieser Typ, der es halt gemacht hat, war so ein passiv-aggressiver Wichser, Entschuldigung, der halt einfach ohne zu sagen, wer er ist oder ohne Telefonnummer oder ohne sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, hat er halt diese Bilder da hingehängt. Jedenfalls hat dieser Mensch, dieser passiv-aggressive Mensch, dann später, Anfang Januar, nochmal so einen passiv-aggressiven Zettel hingehängt. Ich kann dir nicht mal sagen, was drauf stand, wo ich dann auch dachte, boah, ja, weiß nicht. Also ich stehe das jetzt auch schon 3 Monate durch oder fast 3 Monate durch und ich gehe aber nicht hin und beschwere mich, weil ich ja weiß, die hören ja wegen mir nicht einfach auf. Die sagen ja nicht, okay, dann halt nicht, dann gehen wir heim.
So, sorry, ja. Der Maxi wollte nicht, dass die Wohnung fertig wird.
Ja, also stehe ich es halt einfach durch. Und dann kam wieder so ein passiv-aggressiver Zettel und jetzt kommt aber der Twist in der Geschichte, weil ich die ganze Zeit eben diese Familie in Schutz genommen habe, die da diese Wohnung kernsanieren lässt. Und nochmal, das ist die erste Wohnung im Erdgeschoss. Und jeder, der ins Haus kommt, absolut jeder, kommt an dieser Wohnung vorbei, weil der Aufzug links nebendran ist. Und dann haben die einen Zettel hingehängt. Und der lautete ungefähr so, lieber an unseren lieben Anonymen, wir wissen, wer du bist. Wo ich schon dachte, oh. Und dann haben sie ihm halt so ein paar Vorwürfe gemacht. Und dann haben sie aber hingeschrieben und das fand ich zu heftig. Wir haben noch 2 weitere Wohnungen im Haus gekauft und werden die auch kernsanieren lassen. Und da war mir klar, they chose war. Sie haben Krieg gewählt.
Ja. Vor allem klingt das so, als hätten sie die besseren Waffen.
Ja.
Okay.
Und pissen halt einfach jeden an, der in dem Haus wohnt, weil jeder ja diese Geräusche hört, weil das geht ja durchs ganze Haus. Ja, wir haben noch 2 weitere Wohnungen gekauft. Stellt euch schon mal drauf ein. Und ich habe das vorher nicht kommuniziert und jeder kommt dran vorbei und ich denke mir so, das war kein schlauer Move.
Klingt aber ein bisschen so, als hätten sie es quasi nur wegen ihm gemacht, so, weil er sich beschwert hat.
Jetzt haben wir noch 2 Wohnungen gekauft, damit der Wichser erst direkt einer auf den Sack
bekommt. Und wir wissen, wer du bist. Der Schlafer bist mit offenen Augen. So klingt es, ja.